Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Johannes Schmiedle.
Herzlich willkommen. Hand aufs Herz. Wann hatten Sie zuletzt nach der Lektüre eines Folders oder der Aussendung einer Behörde, einer ärztlichen Diagnose, einem Statement in Radio oder Fernsehen oder einer Meldung in einer Zeitung das Gefühl, ha, was war das jetzt? Sprich, Sie hatten vielleicht das Gefühl, einen Text nicht recht verstanden zu haben. Es war zu kompliziert formuliert. Keine Angst. Das kommt öfter vor, als wir denken und vor allem öfter, als wir bereit sind zuzugeben. Geschweige denn, jemand hat eine Beeinträchtigung, in welcher Ausprägung auch immer. Die langjährige Erfahrung ist, Texte sind oft zu kompliziert formuliert und sind schwer verständlich. In dieser Sendung befassen wir uns mit der sogenannten leichten Sprache. Gabriele Antena.
Leichte Sprache ist eine Sprache, die kurz und knapp ist, leicht lesbar. Sie verwendet leicht verständliche Wörter und möglichst wenig Fachbegriffe, keine Abkürzungen, kurze Wörter, weil kurze Wörter sich besser lesen lassen, kurze Sätze, SPO-Sätze, klingt so gut, das heißt Subjekt, Prädikat, Objekt, ich stehe auf der Bühne.
Für diese Sendung nehmen wir an einer Veranstaltung der Lebenshilfe Vorarlberg teil, die sich Trialog nennt. An dem einmal jährlich stattfindenden Trialog sind drei Partner zum Austausch eingeladen, die Behinderten und ihre Angehörigen, die Betreuer und Begleiter der Lebenshilfe sowie außenstehende Expertinnen und Experten. Der Trialog 2019 stand unter dem Motto »Ich verstehe dich, verstehst du mich?« Leichte Sprache. Barrierefrei kommunizieren und informieren. Die Sprache gilt als der Schlüssel fürs Leben und als Basis zur Verständigung. Miriam Schön hat ihre Lautsprache verloren und bedient sich zur Verständigung eines Sprachcomputers und dessen Stimme.
Wir wissen, wie es ist, wenn man uns nicht versteht. Und wir wissen auch, wie schön es ist, verstanden zu werden.
In diesem Zusammenhang macht uns Miriam Schön mit einer ihrer Aufgaben vertraut, der UK-Referentin. Sie sagt UK. UK steht für unterstützte Kommunikation. Dafür werden Menschen geschult.
Seit der Ausbildung zur UK-Referentin 2012 freue ich mich über jeden Auftrag.
Im Rahmen der unterstützten Kommunikation kann durch den Einsatz von Gebärden, Objekten, grafischen Symbolen oder technischen Hilfen die Kommunikation im Alltag intensiviert und verbessert werden. Miriam Schön wird uns im zweiten Teil dieser Sendung ihre Lebenswelt vorstellen und ihre Wahrnehmungen näher bringen. Die Präsidentin der Lebenshilfe Vorarlberg, Adriane Feuerstein, schildert die Wahrnehmung von Kommunikation als junge Mutter einer behinderten Tochter.
Das ist jetzt schon über 30 Jahre her. Meine Tochter Nora, da war sie 2,5 Jahre alt. Sie saß so im Buggy und ich war mit ihr und ihren Eltern, Geschwister am Spielplatz. Und da saß ich mit der Nora, man hat ihr nicht angesehen, dass sie vielleicht eine Behinderung hat. Und dann sprach mich eine andere Frau, ich glaube auch eine Mutter, an, und zwar recht ruppig. Wieso redet das Kind nicht? Und ich kann mich noch gut erinnern, wenn mich da so, es war so ein Schmerz, der durch mich durch ist. Und gleichzeitig, ganz spontan, hörte ich mich selber sprechen, nämlich, sie redet ja. So in meinem Kopf ging so der Gedanke durch, ah ja, ich rede ja mit meiner Tochter, wie mache ich denn das? Aha, okay. Ah, wir schauen uns an, wir kennen uns, wir gehen aufeinander ein. Eigentlich ist das ein ganz tolles Miteinander. Und plötzlich hatte ich so das Gefühl, das Reden sind nicht nur Worte, weil ich habe immer so auf das Wörtle gewartet, bis sie ein Wörtle spricht. Aber da war mir so richtig bewusst, Kommunikation, also es ist noch viel mehr.
Barrierefreie Kommunikation meint den Abbau und mitunter den Rückbau von Hindernissen auch in der Sprache. Ähnlich dem barrierefreien Zugang zu einem Gebäude. Barrierefreie Kommunikation braucht es in allen gesellschaftlichen Bereichen und auch das Engagement dafür von öffentlichen Stellen, von Geschäften, Vereinen und einzelnen Menschen. Ein solch bemerkenswertes Kommunikationsprojekt ist der für Vorarlberg entwickelte Krankenhauspass. Er enthält eine besondere Datensammlung und liefert den Pflegenden Informationen über einen Patienten, der sich sehr reduziert oder gar nicht verständlich machen kann. Über die Erklärungen in Symbolsprache können sich die Patientinnen und Patienten durch Draufdeuten verständlich machen. Auf den Krankenhauspass stieß die langjährige Präsidentin der Lebenshilfe Vorarlberg, Gabriele Nussbaumer, in Großbritannien. Sie sah in dem Leitfaden eine Möglichkeit, die Situation Behinderter in Krankenhäusern zu verbessern. Durch den Pass erfahre das Pflegepersonal Details zu Bedürfnissen und Eigenheiten der Patientinnen und Patienten und spare sich damit zeitaufwendiges Nachfragen bei Angehörigen, sagt Nussbaumer.
Wenn denn die Alltagsrituale auch noch fehlen, wie zum Beispiel, dass möglicherweise ein bestimmtes Glas oder ein bestimmtes Essen oder wie man angeredet wird oder wie man schläft oder solche Dinge, wenn die nicht wie der Alltag normal funktionieren, dann kann schon sein, dass es schnell eskaliert und dann wird es extrem schwierig für alle Beteiligten.
Grundlage der barrierefreien Kommunikation und Information ist die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Sie fordert die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Zentrale Voraussetzungen dafür sind der Zugang zu Informationen und die barrierefreie Kommunikation. Und das mit der Barrierefreiheit sei so eine Sache. Denn man wisse vieles, tue es aber oft zu wenig. Damit leitet Gabriele Antener ihren Vortrag ein. Gabriele Antener ist Professorin am Institut für Integration und Partizipation an der Hochschule für soziale Arbeit. Diese Hochschule ist Teil der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten.
Information ist in diesem Sinne eher eine Einwegkommunikation. Jemand weiß was, hat Informationen zu etwas und stellt sie jemand anderem zur Verfügung. Diese Person hat die Information vielleicht verlangt. Ab und zu kriegen wir auch Informationen, die wir lieber nicht hätten oder die wir uns auch nicht gewünscht haben. Das kennen Sie wahrscheinlich alle. Kommunikation im Gegensatz dazu ist etwas, das hin und her geht, was wechselseitig ist. Das ist das, was Frau Feuerstein vorhin angesprochen hat. Es geht um Resonanz, es geht um das Hin und Her in der Kommunikation. Also wir machen das im Hin und Her und beziehen uns immer wieder aufeinander. Barrieren können hier an vielen Orten entstehen, dass Barrieren entstehen, dass Missverständnisse passieren, dass die Information nicht ankommt, dass man nicht vom selben spricht. Das ist etwas, das alle Menschen kennen. Das ist nichts, was speziell ist für Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern das ist das, was sie im Alltag ständig erleben. Missverständnisse gehören dazu. Sich nicht verstehen gehört dazu. Aber die Zuversicht, dass man die Hindernisse wegräumen kann, das ist etwas, was ganz entscheidend dafür ist, ob wir weiterhin in Kommunikation bleiben, ob wir darauf hoffen, dass wir Informationen entschlüsseln können oder nicht. Bei der Information kann es Probleme geben beim Informationen erhalten, dass die zwar gesendet werden, aber vom Empfänger oder von der Empfängerin nicht empfangen werden können, an ihr vorbeigehen, nicht entschlüsselt werden können, nicht verstanden werden können. Bei der Information besteht eine große Unsicherheit des Senders darüber, also die Person oder die Stelle, die die Information weitergibt, ob die Information denn angekommen ist. Wenn Sie Briefe verschicken, wissen Sie nicht genau, was die Leute verstehen, die die Briefe lesen. Sie hoffen oder gehen davon aus, dass das funktioniert. Und wie Sie selber wissen, von Briefen, die Sie vielleicht schon bekommen haben, nicht immer versteht man, was da steht. Und muss dann nochmal nachfragen, wie das Ganze funktioniert. Barrierefreie Kommunikation oder Hindernisse in der Kommunikation bedeuten, dass das Hin und Her erschwert ist und dass da Hindernisse auftreten können. Auch hier kann es sein, dass jemand nicht versteht, was die andere Person mitgeteilt hat oder dass eine Person sich nicht so ausdrücken kann, dass die andere verstehen kann, was da hin und her ist. Aber da geht es auch um schriftliche Kommunikation. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Kommunikation, die damit gemeint sein können. Wozu braucht es barrierefreie Information und Kommunikation? Es ist relativ einfach, das kennen Sie wahrscheinlich alle. In der UN-Behindertenrechtskonvention wird verlangt und wird ein großes Augenmerk darauf gelegt, dass Information und Kommunikation barrierefrei vorhanden sein müssen und dass der Zugang zu Information und Kommunikation gewährleistet sein muss. Das bedeutet, Menschen mit Beeinträchtigungen sollen dieselben Chancen haben und gleichberechtigt teilhaben können. Die Konvention wurde nicht erschaffen, um Menschen mit Beeinträchtigungen zu bevorteilen, sondern darin sind die Themen beschrieben, bei denen es für sie besonders schwierig ist, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Also es geht um einen Fokus, wo besonders große Probleme vorhanden sind und ist nicht irgendwie so kleines Beigemüse.
Kommunikation ist nach Gabriela Antena Grundlage für die Mitteilung von Anliegen und Sichtweisen. Personen können Einfluss nehmen, sie können vor allem auch mitbestimmen.
Was wichtig ist auch im Bereich der Kommunikation, ist die Möglichkeit, sich über Kommunikation zu verbinden, Gleichgesinnte zu finden, die einem helfen, beispielsweise Anliegen zu vertreten. So etwas wie der Trialog hier funktioniert eben nur in Kommunikation. Wenn wir nur Information hätten, wären wir zwar alle da, aber dann wäre schon bald wieder fertig. Also wir müssen auch miteinander austauschen, was da alles passieren könnte. Was braucht es jetzt alles für barrierefreie Kommunikation und Information? Das eine ist tatsächlich, Informationen bereitzustellen. Wenn Information die Grundlage dafür ist, Entscheidungen zu treffen und Handlungen auszuführen, dann müssen die irgendwie zur Verfügung gestellt werden. Und zwar so, dass sie für Menschen mit Beeinträchtigungen informativ sind, dass sie etwas daraus ziehen können. Und dazu braucht es eben adressatengerechte Kommunikation. Das heißt, ich brauche Medien, die den Möglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigungen entsprechen. Die Schwierigkeit von Information und Kommunikation, weshalb Barrieren entstehen, liegt darin, dass man sehr häufig davon ausgeht, dass alle Menschen gleich sind. Und wenn man denkt, alle Menschen sind gleich, dann klingt das erstmal gut, aber es ist so, wir sind sehr, sehr verschieden. Und wenn dieser Verschiedenheit nicht Rechnung getragen wird, zum Beispiel dadurch, dass berücksichtigt wird, wie kann ich Informationen überhaupt auffassen, wie kriege ich einen Zugang dazu, das ist was anderes für Menschen, die sehbehindert sind, Menschen, die hörbehindert sind, Menschen, die älter werden und nicht mehr so gut Kleingedrucktes lesen können. Also es gibt ganz viele verschiedene Varianten, wie Menschen sind, und Information muss so beschaffen sein, damit sie von möglichst vielen Menschen auch entnommen werden kann. Das heißt, es genügt nicht, auf eine Art und Weise zu informieren, sondern es braucht Vielfalt, ebenso Vielfalt, wie die Menschen vielfältig sind und unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen. Das heißt, die Bedürfnisse von verschiedenen Benutzergruppen müssen berücksichtigt sein. Es bietet sich an, den Prinzipien von Design for All, das ist die Idee, dass man daran denkt, wie etwas für möglichst viele Menschen gut nutzbar ist, schon von Anfang an, und das nicht erst später noch zusätzlich ausstattet. Es braucht Web- und E-Accessibility, weil sich immer mehr Bereiche unseres täglichen Lebens ins Internet verschieben. Ich weiß nicht genau, wie gut man in Dornbirn oder in Götzis, wo ich heute das erste Mal abgestiegen bin, zu einem Bahnticket kommt. Im Gespräch mit einem Menschen. Weiß ich nicht so genau. Ich habe auf jeden Fall mir mein Bahnticket heute übers Internet bestellt. Geht ja gut, auch aus der Schweiz. Aber wenn ich eben ein Bahnticket brauche, kann ich nicht mehr einfach zum Bahnhof gehen und darauf zählen, dass da ein Schalter ist, wo man mir das Ticket verkauft, was für mich am besten wäre, sondern ich muss wissen, wie dieser Apparat funktioniert, und ich muss wissen, wie man das im Internet macht, damit ich dann zu einem gültigen Ticket komme. Seit ich die Tickets selber kaufe, fahre ich, glaube ich, ziemlich häufig schwarz oder dunkelgrau oder irgendwie so, weil ich regelmäßig irgendwie ein falsches Ticket habe, das nicht da durchführt, wo ich durch will. Irgendwie so. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, Fehler zu machen. Das ist ein schwieriges System. Das ist nicht so selbsterklärend, wie einem immer weiß gemacht wird. Und da ist es wichtig, dass Informationen, wie komme ich von da nach da, wo muss ich umsteigen, was ist die beste Verbindung, wie teuer ist das Ticket und so weiter und so fort, eben auf verschiedene Art und Weise angeboten wird. Etwas, das auch wichtig ist, und ich zeige jetzt das nur am Beispiel Bahn, es gibt viele, viele andere Beispiele. In der Schweiz, die Bundesbahnen haben einen Teil der Webseite in leichter Sprache gemacht. Das ist leider so gut versteckt, dass man sehr gut lesen können muss, bis man diese Seite findet. Also es wurde zwar gemacht, aber es wurde so gemacht, dass man die Information gar nicht findet. Und das ist für viele Leute ein Problem, die richtigen Informationen zu finden, herauszufinden, wie etwas funktioniert. Das heißt, zu barrierefreier Information gehört auch eine leicht auffindbare Information. Das wäre etwas, was ganz wichtig ist. Ich habe kürzlich eine Webseite einer Gemeinde angeschaut. Die wollten überprüfen, ob ihr Internetangebot leicht verständlich und barrierefrei war. Und da war einfach alles alphabetisch aufgelistet, was man alles für Formulare beziehen kann, welche Auskünfte und Merkblätter man bekommt. Das ging also von der Hundeversäuberungsanlage bis zu Steuerbescheiden und weiß ich was alles. Und das Problem war, wenn man nicht wusste, wie das Ding heißt, dann hat man es nur gefunden, wenn man jedes Dokument geöffnet hat und sich mal angeguckt hat, was da wahrscheinlich drin steht. Wie soll ich sagen? Diese Gemeinde hat noch Potenzial. So, die kann sich entwickeln und wird wahrscheinlich in nächster Zeit auch einige Entwicklungsziele auf gutem Weg dahin sein.
Gabriela Antena über die Merkmale der sogenannten leichten Sprache.
Leichte Sprache ist eine Sprache, die kurz und knapp ist, leicht lesbar. Sie verwendet leicht verständliche Wörter und möglichst wenig Fachbegriffe, keine Abkürzungen, kurze Wörter, weil kurze Wörter sich besser lesen lassen, kurze Sätze, SPO-Sätze klingt so gut, das heißt Subjekt, Prädikat, Objekt, ich stehe auf der Bühne zum Beispiel, das wäre jetzt so ein Satz, keine Passivsätze und so weiter und so fort. Es gibt hier ein paar Merkmale. Leichte Sprache benutzt etwas, was man Reduktion und Expansion nennen kann. Also weniger machen und gleichzeitig erweitern. Das sind zwei Strategien, die man verwendet bei leichter Sprache. Es geht darum, dass man sich überlegt, was können die Adressatinnen und Adressaten verstehen, wenn sie einen Brief beispielsweise lesen oder einen Bescheid oder eine Information über das nächste Schützenfest oder weiß ich was alles. Und dann muss man auf der einen Seite überlegen, wie man es schreiben kann, so dass diejenigen, die es lesen, es auch gut verstehen können. Das muss dann eben kurz sein, es müssen kurze Wörter sein. Das heißt, wir reduzieren es, wir machen es kürzer und wir vereinfachen die Sprache ein bisschen. Auf der anderen Seite führen wir Beispiele ein, um zu erklären, worum es geht. Was heißt das denn? Und versuchen so einerseits mit Kürzen und auf der anderen Seite zum Beispiel mit Beispielen die Sprache verständlicher zu machen. Das führt zu ein paar Problemen im Bereich der leichten Sprache. Das eine ist, oder das Gute ist, leichte Sprache ist leichter verständlich. Dazu gibt es Studien, die gemacht wurden. Ich möchte Ihnen hier kurz zwei vorstellen. Das eine ist eine Studie, die gemacht wurde zu Einverständniserklärungen bei Operationen. Da wurden Leute, haben eine solche Einverständniserklärung, so ähnlich wie die Datenschutz-Einverständniserklärung, die Sie heute hochgehalten haben. Ich will diese Operation machen. Ich wurde über die Risiken aufgeklärt. Da haben sie einmal das in leichter Sprache gemacht, einmal in einem normalen Text. Die Leute hatten keine Leseschwierigkeiten, sondern das waren einfach Patientinnen und Patienten von einem Spital. Und man hat dann getestet, wie die darauf reagiert haben. Das Interessante ist, und da denke ich jetzt daran, das ist auch interessant, wenn sie als Dienststelle oder als Behörde oder so auftreten, ein Ergebnis war, die Leute hatten weniger Angst. Die haben sich nicht mehr so sehr vor der Operation gefürchtet, weil sie sich gut informiert vorkamen. Verstanden haben sie es nicht besser als diejenigen mit dem schwierigen Text. Also es hat nicht zu mehr Information geführt, aber es hat dazu geführt, dass die Leute das Gefühl gehabt haben, man spricht so mit mir, dass ich es verstehen könnte. Und ich habe jetzt weniger Angst davor. Das ist etwas, was für Behörden beispielsweise etwas ganz Wichtiges ist, dass die Bürgerinnen und Bürger keine Angst haben vor der Behörde, sondern dass man miteinander auf Augenhöhe kommunizieren kann. Eine andere Studie hat eine Filmerzählung in leichter Sprache gemacht. Die haben zu einem Film einen Text geschrieben. Der eine war in leichter Sprache, der andere in normaler Sprache. Und das hat dazu geführt, dass Menschen mit einer geistigen oder Lern- oder wie sagen Sie, mit Lernschwierigkeiten, haben diesen Text besser verstanden und konnten nachher besser nacherzählen, was in dieser Geschichte passiert ist. Menschen, die keine Lernschwierigkeiten hatten, hatten keinen Vorteil von diesem Text. Von daher könnte man sagen, leichte Sprache schadet nicht, leichte Sprache hilft einigen und sie macht ein gutes Gefühl, weil die Leute das Gefühl haben, sie werden nicht vorgeführt als irgendwie blöd, sondern mit ihnen wird auf Augenhöhe kommuniziert. Und dann noch etwas zu einer Studie, die wir gemacht haben bei uns am Institut. Wir haben eine Erwachsenenschutzbehörde. Das ist eine Behörde, die entscheidet, ob jemand eine gesetzliche Vertretung bekommt oder nicht. Die haben ihre Bescheide in leichter Sprache geschrieben. Wir haben das mit ihnen entwickelt und haben dann untersucht, was passiert bei den verschiedenen Personen, wie wirken diese Bescheide und Broschüren. Bei der Behörde war es so, die wollten adressatengerecht und verständlich kommunizieren, aber sie sind erschrocken, als sie die Briefe gesehen haben und haben sich nicht mehr wiedererkannt in diesen Briefen und haben gesagt, ja, so können wir das nicht verschicken. Was denken die Leute von uns, wenn wir das so einfach schreiben? Sie waren sich auch unsicher, wem sie jetzt einen solchen Brief verschicken sollen, weil sie die Leute ja noch nicht kannten. Also sie wussten nicht, wer braucht leichte Sprache oder wer braucht vielleicht keine leichte Sprache. Sie haben Informationsbroschüren in leichter Sprache eingesetzt, die Briefe und Entscheide weniger, weil sie eben Angst hatten, dass die Leute sich beleidigt fühlen und dass die Behörde denkt, man könnte sie nicht so ernst nehmen. Die Klientinnen und Klienten dieser Behörde haben wir auch befragt. Und die haben gar nicht bemerkt, dass sie Unterlagen in leichter Sprache bekommen haben. Die haben es geschätzt, dass sie gut informiert worden sind. Sie haben das Gefühl gehabt, dass mit ihnen auf Augenhöhe kommuniziert wird und haben gedacht, mit dieser Behörde kann man reden. Und das haben sie dann auch erwartet am Telefon oder wenn sie zu einem Gespräch gekommen sind. Und es hat danach weniger Telefonanrufe gegeben von empörten Bürgerinnen und Bürgern, dafür mehr von solchen, die etwas noch genauer wissen wollten. Also sie hatten immer noch viele Anrufe, aber wesentlich angenehmere. Und sie haben sich in der Lage gefühlt, ihre Rechte geltend zu machen. Einige haben dann Einspruch erhoben oder haben verlangt, dass etwas nochmal überprüft wird. Und das haben sie gemacht, weil sie eben in der Broschüre gelesen haben, dass man das kann und wie das funktioniert, weil die Anleitung dazu sehr einfach war.
Wie sieht barrierefreie Kommunikation aus der Sicht einer Behörde aus? Wichtig sei, dass man dort wisse, warum man mit dieser Art Kommunikation arbeite, betont Gabriela Antena. Es sollte den Mitarbeitern klar sein, dass es um die Bedürfnisse der Adressaten gehe. Man könne die Adressaten dadurch gewinnen, indem sie ein Anliegen verstehen.
Was ganz wichtig ist und was wir hier herausgefunden haben, ist entscheidend dafür, ob die Dinge eingesetzt werden, ist nicht das Vorhandensein der Briefe und das Vorhandensein der Broschüren in leichter Sprache. Entscheidend dafür ist, dass diejenigen, die es verschicken sollen und verwenden sollen, wissen, warum sie das tun und weshalb es Probleme gibt, wenn sie es nicht tun. Sie müssen sensibilisiert werden für die Bedürfnisse, und zwar die Informations- und Kommunikationsbedürfnisse ihrer Adressaten. Wir haben mit der Behörde zusammen Textprüfungen durchgeführt. Und da haben sie gesehen, was alles schwer zu verstehen ist, weil die beschäftigen sich ja jeden Tag mit diesen Gesetzesartikeln. Nur diejenigen, die es betrifft, die machen das einmal im Leben, weil man kommt ja nicht ständig immer wieder bei dieser Behörde vorbei. Und deshalb war es ganz wichtig, dass die Behörde verstanden hat, warum das Lesen dieser Briefe und Broschüren so schwierig ist und was es eben braucht, damit das besser verständlich ist. Wir haben deshalb im Zusammenhang mit leichter Sprache angefangen, dass wir es nur noch als Gesamtpaket weitergeben, also dass wir Sensibilisierungsveranstaltungen dazu machen, damit diejenigen, die es benutzen oder zum Einsatz bringen, wissen, weshalb sie es tun und wie sie da vorgehen sollen. Barrierefreie Kommunikation bedeutet, dass Menschen mit Kommunikationsbeeinträchtigungen selber entscheiden können, welche Form der Kommunikation sie wählen und was für sie gut ist, und dass sie mit dieser Wahl akzeptiert werden. Sei das nun verschiedene Formen der unterstützten Kommunikation, sei das Gebärdensprache, sei das Schrift, sei das Lautsprache. Es ist wichtig, dass Sie das wählen können, was Ihren Möglichkeiten, Ihren Fähigkeiten entspricht und dass Ihnen nicht irgendetwas aufgedrückt wird, was Sie gar nicht benutzen können. Es heißt aber auch, dass das Umfeld zugänglich ist. Es braucht Einstellungen von Kommunikationspartnern, die davon ausgehen, aha, da kommt jemand, jetzt müssen wir schauen, wie wir kommunizieren miteinander, das kriegen wir irgendwie hin. Und die nicht davon ausgehen, was, du sprichst nicht so wie ich, ja dann, leider Pech gehabt. Ich war kürzlich im Zug unterwegs, da ist eine kleine Geschichte passiert. Eine Frau ist eingestiegen in den Zug, es war Ferienzeit, Zug war sehr gut besetzt, sie stieg ein mit einem Kinderwagen und zwei Kleinkindern. Stand sie da irgendwie im Zug und fand ihren Sitzplatz nicht. Da kam die Schaffnerin, da hat sie die Schaffnerin gefragt, wo ist denn da Wagen 12? Und dann sagt die Schaffnerin, ja, Wagen 12, das ist im anderen Zugteil, da kommen Sie jetzt nicht mehr hin. Dann sagt sie, aber ich habe Sie doch vorhin auf dem Bahnsteig gefragt. Und dann sagt sie, Sie haben nur gefragt, wo die Nummern angeschrieben sind. Kann ich was dafür, dass Sie nicht lesen können? So. Das ist keine barrierefreie Kommunikation. Gute Schaffnerinnen und Schaffner, die erkundigen sich danach und erkennen, wo das Problem der Passagiere liegt. Nämlich, dass sie nicht wissen, ob sie jetzt da langlaufen sollen oder da langlaufen sollen, damit sie zum richtigen Wagen kommen. Und das sind solche Einstellungen, die wichtig sind, dass Kommunikation funktioniert. Ich bemühe mich darum, zu erkennen, was du von mir möchtest und worum es geht, und trage dann möglichst viel dazu bei, dass das gelingt. Es braucht aber auch ein Umfeld, das die Regeln für barrierefreie Kommunikation umsetzt. Regeln gibt es mittlerweile viele. Und zwar nicht im Sinne, dass das jetzt irgendein Dickicht ist, das überhaupt nicht zu durchschauen ist, sondern es sind schon viele Regeln ausgearbeitet worden. Wichtig ist, dass sie angewandt werden und dass sie umgesetzt werden. Und wichtig für Menschen mit Kommunikationsbeeinträchtigung, dass sie darauf zählen können, dass an verschiedenen Orten, das heißt eigentlich überall in der Gesellschaft, mit ihnen kommuniziert wird und dass sie erkennen können, wo das besonders gut klappt. Das ist ein Signet, das in Australien und Kanada verwendet wird. Das sind sogenannte Communication Accessible Symbole. Also das heißt, das sind Symbole wie mit der Rollstuhlzugänglichkeit, wo man sagt, dass hier Kommunikation gut funktioniert. Und die machen so Programme, wo sie beispielsweise auch Geschäfte auszeichnen, die die Regeln für barrierefreie Kommunikation einhalten, wo man Veranstaltungsorte und so weiter auszeichnen kann, dass sie eben Communication Accessible sind, dass sie zugänglich sind für die Kommunikation. Kurz zusammengefasst, ohne Ihnen jetzt alle Regeln um die Ohren zu schmeißen, es gibt aus meiner Sicht vier Dinge, die es braucht, damit Kommunikation barrierefrei ist. Eben, was ich vorhin schon gesagt habe, die Richtlinien werden umgesetzt, sei das nun in der mündlichen, in der schriftlichen Kommunikation, sei das face-to-face, von Angesicht zu Angesicht oder im Internet. Eine adressatenorientierte Kommunikation wird gepflegt, es braucht eine Kultur dazu. Das ist auch Einstellungssache und eine Kultursache, wie man das macht. Kommunikationsbarrieren werden nicht als Folge einer Beeinträchtigung betrachtet, sondern als ein gemeinsam zu lösendes Problem angeschaut. Hindernisse in der Kommunikation müssen von beiden Seiten beseitigt werden und es geht nicht an, dass man einfach sagt, du bist beeinträchtigt, das ist halt dein Problem, wenn du das nicht kannst, sondern wir müssen herausfinden und wollen, wie man das gemeinsam macht. Und dazu braucht es eine Bereitschaft, auch flexibel und situativ auf die Bedürfnisse und auf die Schwierigkeiten zu reagieren und Kommunikation entsprechend anzupassen.
Professorin Gabriela Antena vom Institut für Integration und Partizipation an der Hochschule für soziale Arbeit im schweizerischen Olten eröffnete mit ihrem Vortrag den Trialog 2019 der Lebenshilfe Vorarlberg und hat für die bessere, barrierefreie Kommunikation geworben. Es gehe nicht nur um die jeweilige Information, sondern auch um das transportierte Verständnis für ein Anliegen. Und gleich geht's nach einer kleinen Musikbrücke weiter. Es gibt in der 35-jährigen Geschichte der Fokus-Sendung eine Besonderheit. Miriam Schön wird zu Wort kommen, ihr leiht ein Sprachcomputer, die Stimme.
Man kann aus verschiedenen Stimmen auswählen und sie sind recht gut zu verstehen. Er ist irgendwie immer noch mein Schätzeli.
Wenn Worte meine Sprache wären. Ein Liebeslied des deutschen Sängers und Songwriters Tim Bensko.
Wenn Worte meine Sprache wären, ich hätte dir schon gesagt, in all den schönen Worten, wie viel mir an dir lag. Ich kann dich nur ansehen, weil ich dich wie eine Königin verehr. Doch ich kann nicht auf dich zugehen, weil meine Angst den Weg versperrt. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht, ich hab keine Worte für dich. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht, ich hab keine Worte für dich. Wenn Worte meine Sprache wären, ich hätte dir schon gesagt, wie gern ich an deiner Seite wär, denn du bist alles, alles, was ich hab. Ich kann verstehen, dass es dir nicht leicht fällt, du kannst nicht hinter die Mauer sehen. Aber ich begreife nicht, dass es dich so kalt lässt. Dir könnte der Himmel auf Erden entgehen. Der Himmel auf Erden. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht, ich hab keine Worte für dich. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Dann ist deine Stimme da. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht, ich hab keine Worte für dich. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht, ich hab keine Worte für dich, keine Worte für dich. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht, ich hab keine Worte für dich, keine Worte. Ich weiß es dir zu sagen, wenn ich
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.
Die leichte Sprache ist das Thema der heutigen Fokussendung. Ich verstehe dich, verstehst du mich? Wie barrierefrei kommunizieren und informieren mit und für Menschen mit Beeinträchtigung aussehen kann, das hat Gabriela Antener im ersten Teil dieser Sendung erläutert. Ein Aspekt ist das Ankommen von Botschaften, das Erreichen von Menschen in einer Welt, die mitunter sehr vom Gelingen, vom Starksein und vom permanenten Kommunizieren und Informieren durchdrungen ist. Im zweiten Teil dieser Sendung erleben wir eine absolute Besonderheit. Wir lernen Miriam Schön, eine Künstlerin aus dem Kanton Fribourg, kennen. Mit ihrem Assistenten Christian war sie zum Trialog angereist. Seit Jahren wird sie von einem Sprachcomputer unterstützt. Er gibt ihr eine Stimme, die sie im Kindesalter verloren hat.
Guten Tag, ich begrüße Sie herzlich zum heutigen Referat. Das ist mein Assistent Christian. Er begleitet mich seit 2016 an die Vorträge und bereitet sie auch mit mir vor. Mein Name ist Miriam Schön und ich bin 47 Jahre jung. In meinem ersten Lebensjahr hatte ich eine Hirnhautentzündung. Es war Glück, dass ich nicht gestorben bin. Aber auch Unglück, vor allem wegen dem Verlust der Lautsprache. Was ich nicht verloren habe, ist Humor und Lebensfreude. Meine wahre Berufung ist Künstlerin und ich lebe mit meinem Partner selbstständig in einer Außenwohnung der Institution SSB in Schmitten, Kanton Freiburg. Mein aktuelles Hilfsmittel ist ein iPad mit verschiedenen Apps für die Sprachausgabe. Was macht mich aus? In der Mitte seht ihr mich beim Malen. Das ist meine wahre Berufung. Beim Malen kann ich in innere Welten versinken und meine Gefühle ausdrücken. Die Bilder sind ein langer Prozess und manchmal sehen sie am Schluss ganz anders aus, als ich angefangen habe.
Faszinierend an der Geschichte von Miriam Schön ist, dass sie, wie vernehmbar, eine wunderbare Erzählerin ist. Eine fremde Stimme malt ihr Bild eines Lebens, das ohne das Hilfsmittel eines Sprachcomputers in einer Art Isolation leben würde. CREAM nennt sich das Freiburger Kunstatelier für Menschen mit geistiger Behinderung. Miriam Schön arbeitet hier und sie schaffe Werke, die den Betrachter in eine Welt voller Sehnsucht, voller Kraft führen, heißt es in einem Begleittext. Trotz motorischer Einschränkungen und fehlender Lautsprache vermöge sich Miriam Schön im Nu Aufmerksamkeit zu verschaffen, heißt es in einer Beschreibung zu ihrer Person.
Seit 2001 arbeite ich an 3 Tagen pro Woche im Malatelier und manchmal auch zu Hause bei mir. Ab und zu mache ich an Ausstellungen mit und freue mich, wenn Bilder gekauft werden. Aber manchmal ist es auch traurig, wenn sie dann weg sind. Was ist mir sonst noch wichtig? Auf jeden Fall mein Partner Mario, den ich vor etwa 4 Jahren endlich gefunden habe. Und nicht mehr weglasse. Nein, im Ernst. Er kann zwar ganz schön auf die Nerven gehen, aber das kann ich wohl auch, wenn ich mir das recht überlege. Er kann aber auch die Sonne aufgehen lassen, wenn er gute Laune hat. Ich gehe auch gern unter Leute und liebe es, unterwegs oder beim Einkaufen mit Bekannten einen Schwatz zu halten. Vor einigen Jahren bin ich Tante geworden. Meine Neffen und Nichten treffe ich sehr gern, aber leider ein bisschen selten. Von Kind an gehörten immer auch Hunde zur Familie. Bei meiner Mutter sind es jetzt noch 2, gerne hätte ich einen Hund bei mir zu Hause, aber das ist in meiner Situation nicht möglich. Unten seht ihr ein Foto von mir als Kind mit meinem Pferd Nora. Ich reite immer noch gern. Aber nur wenn es warm ist. Überhaupt ist es mir hier bei uns eigentlich zu kalt. Nur im Sommer ist mir wirklich wohl. Zum Glück wird mir bei Referaten etwas warm.
Miriam Schön schildert die verschiedenen technischen Entwicklungsstufen bis zu ihrem derzeitigen Sprachcomputer. Der in Englisch sogenannte Talker ist auf Deutsch der Sprecher. So ein Gerät öffnet Türen. Ein Beleg dafür ist Miriam Schön. Dank eines Sprachcomputers können Menschen mit fehlenden lautsprachlichen Fähigkeiten mit dem sogenannten Smalltalker kommunizieren, wo und wie auch immer.
Der Smalltalker war eine große Verbesserung. Ich glaube, ich konnte damit das erste Mal richtig von Herzen fluchen. Ich meine, wer will schon mit dem Finger auf ein Bild zeigen, um zu fluchen? Und es gab so viele neue Möglichkeiten. Man kann ihn für die Eingabe am Computer verbinden, eigene Symbole machen und sehr viele Wörter speichern. Man braucht schon Zeit und eine gute Einführung, um das alles zu lernen. Man kann aus verschiedenen Stimmen auswählen und sie sind recht gut zu verstehen. Zum Herumtragen ist er noch etwas schwer und ich hatte manchmal Schmerzen im Handgelenk bekommen. Jetzt bleibt er meist auf meinem Pult als Eingabe für den Computer. Zum Glück konnte ihn Christian immer wieder reparieren. Er ist irgendwie immer noch mein Schätzeli.
Der aktuelle Sprachcomputer, den Miriam Schön mittlerweile in Verwendung hat, ist kleiner und handlicher. Der piktogrammbasierte Smalltalker, mit dem sie kommuniziert, zeugt von der rasanten technischen Entwicklung, die die Hilfsmittelbranche innerhalb zweier Jahrzehnte durchlaufen hat. Die kompakte Maschine besticht durch ihr Tempo, ihr Gewicht und ein Programm, das sich offenbar auf den jeweiligen Benutzer abstimmen lässt. Das Exemplar von Miriam Schön umfasse einen Wortschatz von fast 2800 Ausdrücken und sorgt mit ein, zwei Handgriffen selbst im Bus für angeregte Unterhaltung. Zwischenzeitlich ist Miriam Schön als UK-Referentin im Einsatz. UK steht für unterstützte Kommunikation. Die Anwärterinnen und Anwärter müssen zunächst einen Einführungskurs erfolgreich absolvieren.
Seit der Ausbildung zur UK-Referentin 2012 freue ich mich über jeden Auftrag. Es war lange schwierig, dafür Assistenten zu finden. Die ersten Referate konnte ich mit einer Vertreterin der Talker-Firma vorbereiten und halten. Sie war gleichzeitig Dozentin am Heilpädagogischen Institut in Fribourg. Seit 2016 kann ich auch an verschiedenen Schulen Vorträge halten, für die Ausbildungen zu sozialen Berufen. Es gefällt mir sehr im Kontakt mit einer Schulklasse. Man sieht die Reaktionen der Zuhörer und es gibt interessante Fragen. Vorbereitung braucht Zeit. Und auch für Antworten auf Fragen von Zuhörern brauche ich etwas Zeit. Ein Erfolgserlebnis ist für mich, wenn die Zuhörer zufrieden aussehen und auch mal gelacht haben. Gerne möchte ich mehr Vorträge halten. Ich finde es wichtig, eine wie mich zu kennen. Im Ernst. Gerade für Menschen, die mit Menschen arbeiten. Wir wissen, wie es ist, wenn man uns nicht versteht. Und wir wissen auch, wie schön es ist, verstanden zu werden. Vorhin habe ich von den Praktikantinnen-Cafés gesprochen. Ich finde, das ist schon mal eine gute Möglichkeit, in der Institution Interesse zu wecken. Bezugspersonen sollten wissen, welche Talker und Hilfsmittel es gibt. Zusammen können wir besser lernen. Der Talker ist unsere Sprache. Damit haben wir die Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu kommen und uns auszutauschen. Das geht heute nicht ohne Technik. Talker sind komplizierte Maschinen. Sie sind Computer. Früher haben Geräte funktioniert, aber waren oft schlecht brauchbar. Heute sind sie super, aber funktionieren nicht gut. Mit dem iPad hat es aber etwas gebessert. An unserem letzten Treffen im Oktober haben wir UK-Referenten gesagt, dass wir gerne Weiterbildungen möchten. Zum Beispiel im Umgang mit sozialen Medien. Facebook und Chat machen Spaß und funktionieren gut mit dem Talker für die Eingabe. Seit einigen Monaten bin ich auf kenndich.de und habe schon viele Leute gefunden, mit denen ich schreibe, manchmal fast jeden Tag. Das macht mir große Freude. Es ist wichtig, dass wir in Kontakt sind mit Menschen, die diese Geräte gut kennen. Wenn mein Talker nicht mehr geht, bin ich sprachlos. Ich möchte dann schnell Hilfe oder brauche ein zweites Gerät. Wenn der Talker kurz vor einem Referat ausfällt, kommen wir alle ins Rotieren. Zum Glück mussten wir noch keinen Vortrag absagen. Dank guter Zusammenarbeit haben wir es immer noch rechtzeitig geschafft mit Reparatur oder Ersatzgerät. Für den Alltag hat man heute viele verschiedene Geräte, die alle eigentlich alles können. Computer, Handy, Tablet. Aber jedes ist wieder anders. Das muss man alles lernen. Und für uns Benutzer ist es wichtig, dass man Geduld hat. Denn es ist wie eine neue Sprache lernen. Üben ist das Wichtigste und dass man Freude und Spaß am Talker hat. Zum Beispiel in einer Talker-Gruppe. Oder in einer Ausbildung wie zum UK-Referenten. Darum finde ich es auch wichtig, dass ich an Ausbildungsstellen für soziale Berufe sprechen kann. Wir brauchen Menschen, die Talker kennen. Auch in der Öffentlichkeit ist mehr Bekanntheit gut. Einer mehr, der so etwas schon einmal gesehen hat, ist einer weniger mit langem Gesicht. So muss ich weniger erklären und es ist einfacher, mich verständlich zu machen. Und ich mag es gerne, dort Referate zu halten. Wenn ich vor einer Klasse sitze, ist es klar, dass ich auch was zu sagen habe. Das sind Begegnungen auf Augenhöhe. Ich muss nicht zuerst merken, wie man mich einschätzt. Oder klar machen, dass ich nicht dumm bin. Das schätze ich sehr.
Wenn eine Person wie Miriam Schön, die auf einen Sprachcomputer angewiesen ist, von ihrer Präsenz auf Facebook und Twitter spricht, dann wird der Begriff soziale Medien seinem eigentlichen Ruf ja wieder gerecht. Es führt die Menschen mit einer Beeinträchtigung in ein Leben, das es ohne die Hilfsmittel zur Kommunikation sehr einschränken würde. Miriam Schön kann dank entsprechender Schulung selber den Basiswortschatz erweitern und ihren ganz persönlichen Vorlieben anpassen.
Nun komme ich noch zu meinen Gedanken zu möglichen Verbesserungen. Seit ich ein Kind war, ist sehr viel möglich geworden. Mit Menschen sprechen ist einfacher geworden. Aber die Geräte wurden auch komplizierter. Für mich ist am Gerät am wichtigsten, dass man die Stimme gut versteht und dass das Gerät so einfach zu bedienen ist. Es soll Lust machen, damit zu üben und zu lernen. Eine gute Wortvorhersage ist auch wichtig. Sie spart viel Zeit. Was noch? Vielleicht kann ich eines Tages nur noch denken und der Talker spricht es? Ich bin gespannt, was da noch kommt. Zum Glück kennt heute fast jeder Handys und Tablets. Früher hat es die Leute noch eher abgeschreckt, wenn ich mein Gerät ausgepackt habe. Heute sind sie eher interessiert und viele kennen auch ein bisschen die Bedienung. Das ist sehr praktisch. Und die Menschen merken so auch schneller, dass ich wohl nicht dumm bin. Das größte Problem ist eigentlich die Zeit, der Stress. Es dauert manchmal lange, bis ich im Kopf sortiert habe, was ich sagen will und wie ich das sagen kann. Dann muss ich ein paar Mal anfangen. Und bis dahin trommeln die Ersten manchmal schon mit den Fingern. Mit den neueren Talkern ist der Alltag schon einfacher geworden. Ich kann meinen Cappuccino bestellen und in einem Laden etwas fragen, ohne dass es besonders viel Zeit braucht. Aber beim Arzt oder Zahnarzt oder bei der Bank und Post braucht das schon mehr Zeit. Es ist immer das Gleiche. Es braucht Menschen, die mich für voll nehmen. Wichtig ist auch, dass man sagt, wenn man mich nicht versteht und dass man nachfragt. Ja, manchmal ärgere ich mich auch, wenn es lange dauert, bis man mich versteht. Mit Menschen, die mich gut kennen, geht das natürlich einfacher. Für einen anderen Vortrag wurde ich mal Folgendes gefragt. Was würden Sie von der Gesellschaft erwarten für eine möglichst gute Alltagsbewältigung? Eine schwierige Frage. Und doch zuerst eine einfache Antwort. Eigentlich möchte ich gern so leben können wie Menschen ohne Behinderung. Zum Beispiel. Ich wollte schon immer möglichst selbstständig leben, aber es ist schwierig, andere Menschen davon zu überzeugen. Viele haben Angst um mich oder trauen es mir nicht zu. Vor allem aber haben die Leute Angst, weil ich ab und zu stürze und mich dabei meist am Kopf verletze. Ich habe mir schon oft Zähne ausgeschlagen und Platzwunden nähen müssen. Alle wollten, dass ich deshalb einen Helm trage, aber es ist mein Kopf und ich will das nicht und ich bin hart im Nehmen. Erst vor 5 Jahren konnte Christian das mit dem Beistand so regeln, dass ich die Verantwortung für meinen eigenen Kopf übernehme. Damit das geklappt hat, brauchte es zuerst das neue Beistandschaftsgesetz von 2013 in der Schweiz. Außerdem bekam ich dann Christian als Bezugsperson und einen guten Beistand. Beides Menschen, die mich gut verstehen und sich für mich eingesetzt haben. Sie haben mich für voll genommen und so konnte ich in dieser Zeit einige Verbesserungen in meinem Leben erreichen. Wie das Zusammenwohnen mit meinem Partner Mario, einen freien Tag zu Hause, Wochenenden und Ferien mit sehr wenig Betreuung, selbstständiges Einkaufen und Kochen. Es war sehr schwierig für mich, dass beide Ende 2016 aufgehört haben. Zum Glück ist mir Christian erhalten geblieben für die Referate und er besucht uns auch häufig auf einen Kaffee, da er sehr nahe wohnt. Es hat jedenfalls lange gedauert, bis ich die jetzige Lebenssituation mit meinem Partner erreicht habe. Wenn ich so zurückdenke, hat es zum Glück immer wieder Menschen gegeben, die mir mehr zutrauen. Das fängt schon auf der Straße an. Früher musste ich die Leute am Ärmel zupfen und dann meine Worttafel herausholen. Da merkt man schnell, wer keine Zeit hat und genervt ist. Ich habe schon viele entgeisterte Gesichter gesehen. Das können Sie mir glauben. Und wenn man Menschen gefunden hat, die interessiert sind und mich verstehen wollen, verliert man sie ungern. Ja, ich bin mehr als andere auf Hilfe angewiesen, aber es kann auch ein Fluch sein, wenn sich andere für einen verantwortlich fühlen. Und ja, ich bin hartnäckig und manchmal fordernd und ich lasse nicht so schnell locker. Aber wo wäre ich wohl geblieben ohne diese Eigenschaften? Am wichtigsten für mich ist es, dass ich nicht wie ein Kind behandelt werde. Dass man kein Mitleid hat mit mir, sondern mich nimmt wie ich bin und Geduld hat beim Zuhören, auch wenn es ein wenig länger dauert. Dass man mir erklärt, warum etwas ist wie es ist und mit mir zusammen überlegt, wie man etwas verbessern könnte, das wünsche ich mir. Vielen Dank fürs Zuhören.
Fokus, eine Kraftquelle in jeder Hinsicht.
Miriam Schön, ihr verleiht der Sprachcomputer die Stimme und gibt ihr so die Möglichkeit, uns und ihrer Umgebung ihre Lebenswelt zu verstehen zu geben. Es ist hinreißend und beeindruckend, wenn man Menschen wie Frau Schön hört, was da gleichzeitig verborgen bliebe, könnte sie sich nur über Bilder, nicht aber über Sprache mitteilen. Miriam Schön war neben Professorin Gabriela Antena von der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten Gast des Trialogs 2019 der Lebenshilfe Vorarlberg. Tonmeister waren Erwin Greusing und Bernhard Dorkele. Johannes Schmidl als Gestalter dieser Sendung dankt für ihr Interesse an der barrierefreien Kommunikation und Information und ein mir wichtig erscheinendes Sätzchen von Miriam Schön reiche ich an der Stelle gerne nochmals nach.
Wir wissen, wie es ist, wenn man uns nicht versteht. Und wir wissen auch, wie schön es ist, verstanden zu werden.
Wir wünschen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.